Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo bei der Podcastaufnahme Nummer 96. Nur noch 4 Folgen trennen uns von der 100. Jubiläumsfolge, bei der Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, live dabei sein können. Wir sprechen am 5. März mit Daniel Schreiber, Autor des Buches Die Zeit der Verluste. Alle Infos und eine Buchungsmöglichkeit finden Sie auf der Webseite des Bildungszentrums oder in den Shownotes des Podcasts. Und jetzt sofort zu der heutigen Folge. Als heutige Gästin darf ich begrüßen Priscilla Hirschhausen, Sozialpädagogin, Erzieherin, Diversity Managerin und Moderatorin. Guten Tag, Priscilla, wir haben uns schon auf ein Du geeinigt.
Genau, richtig. Hi. Ich muss nur gleich zu Anfang sagen, mein Name wird Priscilla ausgesprochen, aber Priscilla. Anscheinend bist du schon eine ganze Fränkin. Also das ist eher so ein fränkisches Problem.
Okay, mein Name ist Grażyna Wannert, mein Name wird auch oft unterschiedlich ausgesprochen und ich glaube, ich habe das eher auf polnische Weise ausgesprochen, also okay, fränkisch glaube ich nicht wirklich. Okay. Ja, wir haben bereits viele Folgen aufgenommen, in denen wir mit Gästinnen oder Gästen per Internet-Call gesprochen haben, wie heute. Allerdings war die Entfernung, die uns trennte, definitiv noch nie so groß wie heute zwischen uns beiden. Und ich meine zunächst die geografische Entfernung, über die metaphorische sprechen wir gleich, glaube ich. Ich sitze in Nürnberg, Nordstadt. Und du?
Ich sitze in Aberi, Ghana, mit Aberi, aber geschrieben, aber Aberi ausgesprochen. Genau, in Westafrika.
In Ghana. Und wir lassen die Bombe gleich platzen. Du bist nicht im Urlaub, du machst keine Bildungsreise, sondern du hast für dich entschieden, Nürnberg zu verlassen, Deutschland zu verlassen und nach Ghana endgültig zu ziehen. Seit wann bist du bereit dort?
Genau, ich bin am 29. November letzten Jahres, also 2023, geflogen und habe aber tatsächlich noch ein Rückflugticket. Also ich muss noch ein paar Sachen in Deutschland erledigen und arbeite ja auch dort noch ein bisschen. Genau, aber dauerhaft werde ich in Ghana bleiben. Ja, und habe mich entschlossen, das jetzt mal durchzuziehen.
Du bist in Deutschland geboren. Du bist gelehrte Erzieherin, studierte Sozialpädagogin. Du warst hier in Nürnberg sehr aktiv und erfolgreich mit deinen Vorträgen, Workshops für Organisationen und Unternehmen und schließlich mit der Gründung eines preisgekrönten Nürnberger Integrationsvereins. Also ich muss mit dieser Frage anfangen. Warum?
Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, es gibt auf diese Frage keine eindeutige Antwort. Es sind verschiedene Faktoren tatsächlich, die mich dazu bewegt haben. Ich denke, der erste Faktor, der diese Gedanken überhaupt ins Rollen gebracht haben, ist der Faktor, dass ich eben in Deutschland geboren bin und dass ich meine ghanaische Kultur nie so wirklich kennenlernen konnte, durfte, ausleben konnte, durfte. Und das hat mir immer gefehlt, also dieses ghanaische kennenlernen, Sprache, Essen, Kultur, Traditionen, das hat mir immer gefehlt und deswegen war ich 2016 das erste Mal zwei Monate in Ghana, also so einen langen Zeitraum das erste Mal und habe dann für mich gewusst, okay, gut, das ist es, ich will hier leben, ich möchte hier leben, ich möchte das noch weiter ausprobieren. In zwei Monaten kann man natürlich nicht alles aufsaugen. Ich habe zwar auch schon gearbeitet und habe bewusst auch gearbeitet, die zwei Monate, um einfach so dieses, wie kann Daily Life dort für mich ausschauen, auszuprobieren. Genau, also back to the roots, Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, sich angenommen fühlen, geht hier sehr viel einfacher. Als schwarze Person wohlzufühlen, geht hier sehr viel einfacher. Ich denke, Rassismus ist einfach in Deutschland nach wie vor ein Riesenthema, auch wenn viele immer sagen, ja, aber du wirst doch nicht beleidigt auf der Straße, etc., etc. Und dann muss ich oder erkläre ich immer gerne, ja, es geht auch sehr viel um den strukturellen Rassismus und vor allen Dingen, wenn man mit Geflüchteten arbeitet, also diesen Verein, den ich aufgebaut habe, habe ich aufgebaut, weil ich als Sozialpädagogin davor schon mit Geflüchteten gearbeitet habe und da schon gesehen habe, als Vormündin mit für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, wie schwierig die es haben, wie auf sie reagiert wird. Und da war es nämlich klar, okay, ich möchte einen Verein gründen, um verschiedene Problemstellungen eben angehen zu können. Und das mitzuerleben, zu sehen, dass Menschen, die geflüchtet sind, die wirklich super viele Sorgen haben, super viel erlebt haben, wie mit ihnen umgegangen wird, wie sie gesehen, wer angesehen werden. Und ich meine, zeigt sich nach wie vor immer noch, es wird sogar noch schlimmer, sei es die europäische Asylpolitik, aber auch GEAS jetzt in Deutschland, dass das hier mit durchgebracht wird. Ja, ist eine Katastrophe und Rassismus ist einfach, ist anstrengend. Es ist anstrengend für jede Person mit Migrationsbiografie, tagtäglich das erleben zu müssen, sehen zu müssen. Und wenn es nicht das am eigenen Leib ist, auch das, was man von anderen erlebt und sieht, ist vollkommen ausreichend. Aber ja, struktureller Rassismus betrifft eigentlich oder trifft fast alle Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland. Naja, ich will nicht sagen, anders aussehen, aber die nicht in Anführungsstrichen eine helle Haut haben und ja, dem man einfach ansieht, dass sie ursprünglich, also die Urgroßeltern nicht aus Deutschland kommen. Aha. Oder aus Nordeuropa. Ja.
Das klingt so erschreckend, wenn du sagst, sich angenommen zu fühlen geht hier einfacher und du sprichst über ein Land, bei dem das erste Mal 2016 kurz zu Besuch oder ein bisschen länger zu Besuch warst und nicht über das Land, in dem du geboren bist, groß geworden bist, du Schule gegangen bist und studiert hast. Das schon alleine das ist eine unheimliche Aussage. Über den Verein sprechen wir bestimmt gleich noch, aber zunächst eben zu dieser Entscheidung und zu der Situation in Deutschland, weil gerade aktuell in Deutschland, wir sprechen miteinander am 18.01.2024 und gerade jetzt vor einer Woche hat das Recherche-Aktiv-Korrektiv einen Bericht veröffentlicht und ich weiß, dass du die Informationen aus Deutschland verfolgst, also du weißt Bescheid. Ich sage aber noch mal in Kurzen, der Artikel wurde überschrieben Geheimplan gegen Deutschland und darin ging es um ein geheimes Treffen von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmern, die gemeinsam einen Vertreibungsplan von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen haben. Und für einen, wie sie es selbst definierten, Masterplan verwenden sie den Begriff Remigration, der übrigens als Unwort des Jahres 2023 gewählt wurde. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass du die Berichte verfolgst. Fühlst du dich jetzt mit dieser Information in deine Entscheidung noch bestätigt und wie kommentierst du gerade das, was passiert?
Ganz kurz für den Schnitt. Ich bin 2014 das erste Mal schon in Ghana gewesen und also ich bin seit 2014 jedes Jahr in Ghana, weil du gesagt hattest, ich war nur 2016 das erste Mal da. Zurück zu deiner Frage. Ja, wie kommentiere ich das? Meine Kollegin von Diversity Connect, mit der ich das Antirassismus-Trainings plane, hat mir das per WhatsApp geschickt, als sie das entdeckt hat und ich habe ihr zurückgeschrieben, ja, echt beschissen, aber war ja leider klar. Ja. Es ist nicht, also ich sag immer, wenn jemand Politik macht, dann braucht diese Person oder diese Partei Geld, ist klar. Deswegen ist es klar, dass auch die AfD sich finanzstarke Leute sucht und deswegen ist es auch klar, dass die AfD mit Menschen zusammenarbeitet, die ein großes Netzwerk haben und nachdem die AfD diese Ideologie hat, es ist klar, dass es dann halt Neonazis sind. Also es ist, die AfD wäre ja, es sind super schlaue Leute dabei. Das sind sehr, sehr schlaue Leute dabei, die einfach die falsche Ideologie für sich gewählt haben oder andere Sorgen oder Probleme haben, keine Ahnung. Aber dass diese Personen sich ein Netzwerk schaffen und so Politik betreiben, dass sie auch erfolgreich sind, ist klar. Es müsste so kommen. Und nachdem unsere Bundesregierung auch schön da mitspielt, unsere Gesellschaft in vielen Themen zu teilen und auch nicht gut zu behandeln, ist es klar, dass natürlich auch viele Leute zur AfD abwandern und sagen, ja, okay, aber so wie es jetzt ist, geht es halt nicht. Und deswegen muss ich jetzt die Partei wählen, die gegen die Bundesregierung ist oder die ein anderes Parteiprogramm fährt. Und das ist halt, es ist fatal. Also Protestpolitik ist absolut fatal und bringt niemanden was. Vor allen Dingen, wenn die Partei einfach völkisch hetzt und tatsächlich, wie es einfach jetzt nochmal klar geworden ist, Menschen, die in Deutschland geboren sind, abschieben möchten. Also die Absurdität überhaupt, das ist irre. Aber ist klar, dass dieser Move kommen muss, ne? Weil wenn man groß werden will als Partei, wenn man was erreichen möchte, dann muss man halt auch, Entschuldigung, salopp gesagt, ein bisschen auf die Kacke hauen. Und wie gesagt, sich finanzstarken Menschen holen. Ist verheerend. Es ist verheerend und gleichzeitig ist es auch ein Weckruf, hoffentlich. Und wie ich gesehen habe, sind viele Leute auf die Straße gegangen. Viele haben online was dazu gepostet, unter anderem ich auch. Und was ich mir jetzt aber wünsche, ist tatsächlich, dass die Leute dranbleiben. Das ist nicht nur ein so, oh, wir schreien jetzt mal kurz. Nein, es geht darum. Und das predige ich jetzt schon seit einiger Zeit, dass einfach jeder für sich auf den Weg machen muss, sein antirassistisches Denken und Handeln anzutreiben, indem man liest, indem man Workshops besucht, indem man sich austauscht etc. Also es geht jetzt nicht nur um diese Ad-Hoc-Aktion und die AfD zu verbieten, sondern es geht um einen gesamtgesellschaftlichen Sinneswandel, der da sein muss, um dieses Problem komplett anzubringen.
Es ist interessant, dass du jetzt gerade das sagst, dass es nicht dabei bleiben wird sollte auf diese Empörung. Denn du warst vor 3 Jahren zu Gast am Bildungszentrum bei uns in der Stadtbibliothek und hast in einem kurzen Videogespräch, das war wirklich ein paar Minuten Gespräch, aber es war an einem bestimmten Moment, das war kurz nach der Tötung des schwarzen US-Amerikaner George Floyd. Die Tötung war im Mai und du warst, glaube ich, 2-3 Monate später bei uns. Und das heißt, das war genauso. Es war eine riesengroße Empörungswelle, ganz viele Manifestationen, Demonstrationen und weltweit, aber in Deutschland auch natürlich. Und damals hast du davor gewarnt, dass es toll ist, aber nicht dabei bleiben sollte. Und aus dieser Perspektive, wie siehst du das jetzt? Nach 3 Jahren, kurzer Einwurf aus dem Off, es sind inzwischen schon fast 4 Jahre, George Floyd wurde am 25. Mai 2020 ermordet. In diesem konkreten Zusammenhang, war diese Empörung damals nachhaltig? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, wie können wir daraus lernen?
Ach, dieses Interview, Mensch, ich sag's dir. Ich habe schon sogar darum gebeten, dass ein Teil aus diesem Interview rausgeschnitten wird, weil ich da ein paar Sachen gesagt habe, wo ich heute denke, wirklich, Priscilla? Aber gut, so ist das mit dem Lernen und es ist auch ganz wichtig für alle anderen, wir lernen. Es ist ein Prozess und auch antirassistisches Denken ist ein Prozess, den auch ich durchmache, den jede Person, die in Deutschland oder Europa aufgewachsen ist, durchmachen muss. Also einmal dazu.
Aber das wäre interessant. Was würdest du da korrigieren oder willst du das nicht jetzt?
Doch, kann ich gerne sagen. Aha. Also was ich damals gesagt habe, ist, dass ich selbst keinen Rassismus so wirklich erlebe.
Aha.
Und das war die Aussage, würde ich korrigieren. Weil ich glaube, durch diese krasse Assimilation, also die ich erlebt habe, man muss dazu sagen, ich bin, seitdem ich 13 bin, mit EuropäerInnen aufgewachsen. Aha. Und dieses Schwarzsein, das ist mir erst in den letzten 5 Jahren so wirklich
bewusst
war es mir schon, aber so dieses Fühlen und Leben und wirklich, keine Ahnung, ich habe nicht immer so, ich darf nicht so viele bunte Klamotten tragen, ich darf nicht so viel aufmalen, ich darf nicht so laut sein. Also all dieses mich in einem Konstrukt pressen, was ich gar nicht bin. Und das ist so ein, was das mit Identität macht, das ist so anstrengend, das ist so es raubt einem so viel Energie, dass man nicht mehr in der Lage ist, seine wirklichen Ziele, die man erreichen könnte, zu verfolgen. Und das
oder am Ende weiß man selber nicht, wer man ist.
Wer man ist, voll, ja. Voll, total. Und ich bin ja immer noch in meiner Identitätsfindung. Ne? Ich bin jetzt nach Ghana gezogen, nochmal komplett neu alles. Mhm. Und das ist aber auch gut, aber jetzt bin ich positiv da drin, weil ich mir bewusst bin, ich kann meine Identität jetzt so für mich gestalten, wie ich möchte, mit den Parts, mit den deutschen Parts, mit den europäischen Parts, mit den ghanaischen, mit den afrikanischen, es steht mir alles offen. Aber davor war ich war klein, ich war, auch wenn ich schon aktivistisch unterwegs war, ich habe mich für Minderheiten eingesetzt, weil ich dennoch habe ich mich nicht für mich eingesetzt. Aha. Und ja, was ich da korrigieren würde, wäre eben so der Satz, dass ich nicht so viel Rassismus erlebt habe, weil natürlich habe ich ihn erlebt im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung, wobei in der Ausbildung nicht so viel, ich war in einer tollen Fachakademie.
Aber zum einen identifiziert man es wahrscheinlich zum Teil nicht als Rassismus und verdrängt das auch, ne, weil man dazugehören möchte, eben, ja.
Das ist ein riesiger Punkt. Also dieses Verdrängen, weil man dazu gehört, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ja, oder ist gar nicht erst, also das Unterbewusstsein, das oder beziehungsweise das Bewusstsein drückt es sofort weg ins Unterbewusstsein, also dass man das gar nicht so greifen kann und das einen emotional gar nicht triggert, so leer. Und vor allen Dingen auch, ist ja schon immer so. Ich werde schon immer gefragt, wo ich denn eigentlich herkomme und warum ich so gut Deutsch kann. Und warum ich Fränkisch spreche und bla 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 bla. Also das sind Sachen, die man ja schon immer gehört hat. Und irgendwann macht's Klick und dann denkt man sich, oh, wow, das ist mir alles passiert. Und ich habe mehrere Workshops, Fortbildungen gemacht und es gab eine sehr besondere, da habe ich wirklich, es war online und es war eine Anti-Bias-Schulung. Ich habe den ganzen Nachmittag bei mir, also ich habe damals zu Hause auch im Büro und war den ganzen Nachmittag dort gelegen und habe geheult. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil mir diese unterbewusste Unterdrückung erst klar geworden ist, was ich mein ganzes Leben lang da gemacht habe, das heißt, was ich gemacht habe, was mit mir gemacht worden ist. Und ja, diese, also verinnerlichte Unterdrückung und diese verinnerlichte Dominanz, die mir so aufgestülpt worden ist. Und wenn du das dann begreifst, dann ist es erstmal, also für mich war das wie eine riesen Ohrfeige, weil ich habe mich noch kleiner gefühlt. Also dieses Wort, das wurde mein ganzes Leben mit mir gemacht und ich konnte irgendwie gar nichts dagegen tun. Warum war ich so blind? Warum habe ich das nicht gesehen? Ja, aber seitdem, dann gibt es keinen Weg zurück mehr, wenn man es einmal verstanden hat.
Das heißt aber auch noch, eine Binsenweisheit. Wenn man schwarz ist, ist man nicht geborene Rassismusexperte. Einige Prozesse brauchen Zeit, bis man sie versteht, neu interpretiert und dann eventuell auch wieder neu bewertet.
Ja? Voll. Und wie gesagt, jede Person. Also ich glaube wirklich, dass Rassismus ein weltweites Phänomen ist. Also es ist jetzt nicht nur die Deutschen und nur die AfD, das ist ein weltweites Phänomen einfach. Na klar. Und das muss, also das sollte in der Schule gelehrt werden. Das sollte, also diese Mechanismen, die Diskriminierung befeuern oder beziehungsweise aktiv halten, die müssten in der Schule gelehrt werden, damit ein besseres Verständnis von jeder Person dafür da ist, wie gehe ich mit anderen Leuten um? Wie sehe ich andere Leute? Welche Vorurteile greifen bei mir, dass ich andere Leute abwerte? Wie schaue ich Leute an? Also das sind alles Themen, die so fehlen bei uns im sozialen Schulbereich.
Ja, und die Empathie, also zu lernen, sich in diese Rolle hineinzuversetzen und zu verstehen, was würde das mit mir tun, wenn ich ständig dies und jenes begegnen müsste. Aber wir haben eine Frage. Ja. Und wir sind dann abgewogen. Also es ging ja um Nachhaltigkeit von den damaligen Protesten.
Ja. Also ich würde sagen, nachdem was mein Awakening war, also mein Erwachen, würde ich sagen, ist es definitiv bei vielen schon nachhaltig, weil viele sind damals auch aufgewacht. Für viele war das der Punkt, so dieses, okay, ich muss da was tun, das geht nicht so weiter. Oder ich muss was für mich tun, wie kann das sein, dass schwarze Menschen weltweit so behandelt werden? Also ich würde sagen, auf der einen Seite sehr nachhaltig, weil es sind so viele tolle Sachen entstanden, von Healing Circles, Sister Circles, Black Community Treffen. Die sind aus dem heraus entstanden, weil sich einige Leute gedacht haben, okay, es geht nicht so weiter. Und ich selbst habe davon viele Sachen gegründet und habe aber auch gesehen, wie andere Leute aufgewacht sind und auch gegründet haben, was uns natürlich gegenseitig total motiviert hat. Oder auch Sachen gefunden haben, die es schon länger gab, weil viele natürlich davor schon immer Awakening waren und das schon erlebt und gesehen haben. Und auf der anderen Seite sehe ich aber und vor allen Dingen bei der Bevölkerung in Deutschland ohne Migrationsbiografie, dass das ein ja wirklich nur ein Ad-hoc war. Wir gehen ad-hoc zu Demos und sind da und danach sind sehr viele weggeblieben und haben diese Arbeit nicht mehr weitergemacht. Also schon einige, aber nicht ausreichend für das, was wir eigentlich in Deutschland bräuchten, um den Sinneswandel zu gestalten.
Wahrscheinlich hast du recht. Obwohl ich denke, dass das auch dieses Auseinandersetzen, dieses Ausdiskutieren, das hat auch bei vielen Menschen was bewirkt und zumindest ein Nachdenken bewirkt. Und das ist schon viel, weil dann, wenn man reflektiert, dann ist man schon auf einem besseren Weg, glaube ich.
Auf jeden Fall. Und ich sage aber trotzdem immer, das, was Deutschland leisten könnte an Technologie im sozialen Bereich, in so vielen Bereichen, dafür ist es zu wenig. Also schön und gut zu reflektieren, aber es geht halt dann auch ums Handeln. Ne? Also ich sage immer, dieses antirassistische Denken muss dann auch in ein Handeln übergehen. Weil wenn
in das System.
Genau, weil wenn ich denke oder das reflektiert habe und sitze in der U-Bahn und sehe aber, wie eine Frau mit Hijab blöd angeredet wird oder beleidigt wird sogar und ich mache aber nichts, aber ich habe in meinem Kopf so, oh, das ist falsch, was da passiert. Ja, schön, dass du es im Kopf hast. Nee, das reicht nicht. Also da braucht es dann wirklich mehr, um dieses vom Denken ins Handeln zu kommen. Das ist der Sprung. Ne? Das ist ein wichtiger Sprung für die Gesellschaft, für diesen Sinneswandel, den es braucht.
Was und wer sind deiner Meinung nach wichtige Verbündete im Kampf gegen Rechts, gegen Rassismus?
Ich würde sogar sagen, die Politik. sagen wir mal Bundesebene. Auf Bundesebene müsste die Bundesregierung so viel mehr machen. Also jetzt schon allein zu sehen, dass Scholz diesen Antrag, Verbotsantrag, dass es immer noch nicht durch ist, lächerlich. Er geht auf eine Demo, aber was er politisch machen müsste, tut er nicht. Wie kann das sein? und es zeigt aber auch das ganze politische Bild. Das ist, manchmal weiß ich nicht, ob es gewollt ist, dass es so läuft. Viele Stimmen sagen, ja, natürlich ist es gewollt und natürlich gibt es 1000 Ablenkungsmanöver gerade, die deutsche Bevölkerung in Atem halten, wo man sich denkt, ja, klar, Rassismus ist schlimm, aber was passiert gerade im Gaza? Katastrophal. Muss man gar nicht drüber reden. Und dennoch, der Fokus auf das, wie wir hier auch Veränderungen schaffen können, bleibt halt dann oftmals ja auf der Strecke. Und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, darum geht's überhaupt nicht, sondern einfach nur ein Bild aufzeigen von, wenn die deutsche Bevölkerung ohne Migrationsbiografie immer wieder andere Punkte hat, wo sie sich dranhangelt, dann kann sie natürlich sich nicht darauf auch unter anderem fokussieren. Also Politik macht da natürlich ganz viel mit, weil sie natürlich bestimmen, was gerade in den Medien los ist. Ne? Das wird ganz klar auch so bespielt, würde ich jetzt mal vielleicht sagen. Aber wenn Politik funktionieren würde, dann wären die richtigen Verbündeten, weil es geht darum, einerseits Kultusministerium, es muss eigentlich schon von der Pike ab, also Bildungsplan für ErzieherInnen in Kindergärten, da muss schon angefangen werden. Diverses Spielzeug, diverses Lehrmaterial, Schulungen der ErzieherInnen, der LehrerInnen, aller PädagogInnen, die in Bildungseinrichtungen sind. Das muss flächendeckend passieren. Also all das sind Verbündete, die in der Lehre sind, die im sozialen Bereich sind, überall, wo Menschen halt zusammenkommen. Und eigentlich kommen Menschen ja überall zusammen. Also, das wäre Ja, das wäre so mein erster Schritt, glaube ich, den ich
Ja.
anfangen würde. Und ja, Verbündete, weitere Verbündete ist eigentlich jede Person. Jede Person selbst ist die Verbündete, der Verbündete. Man redet aber auch von Allyship aus dem Englischen. Das deutet, dass jede Person sich selbstständig auf den Weg macht und sagt, ich möchte antirassistisches Denken und Handeln lernen, um die Gesellschaft besser zu machen. Bedeutet, wie ich vorhin schon gesagt habe, Bücher lesen, bedeutet Workshops machen, bedeutet in den Austausch gehen. Weil es ist kein Problem, was jetzt nur die Politik alleine lösen kann. Es ist kein Problem sowieso nicht, was die Wirtschaft lösen kann. Es ist ein Problem, was wir alle in unseren Köpfen haben. Wir sind alle rassistisch sozialisiert und das müssen wir verstehen. Und dass jeder für sich da schaut, an der eigenen Nase packen und sagen, okay, ich muss da was dagegen tun. Auch wenn ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe, wo ich rassistisch bin, ist es klar, wenn ich in einem Land lebe, das rassistische Strukturen hat, und die haben wir, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, da gibt es Studien noch und nöcher, dann muss ja wohl klar sein, dass ich das auch gelernt habe. Ich habe das im Kindergarten gelernt, dass in meinen Schulen, in meinen Büchern nur weiße Kinder oder weiße Familien zu sehen sind. Ich habe im Kindergarten gelernt, dass es nur weißes Spielmaterial gibt. Ich habe gelernt in der Schule sehr wenig über Kolonialismus. Ich habe nicht gelernt, ja, wie Rassismus überhaupt funktioniert, was sind die Mechanismen, bla bla bla. Und wenn das klar geworden ist in einem, so dieses, okay, ich lebe in einem Land, wo mir das gar nicht beigebracht worden ist, dann muss ich das lernen, damit es besser wird.
Ja, also da kann ich auch unsere Angebote im Bereich politischer Bildung anbieten, sind da bestimmt auch zum Teil ein Einstieg zu diesem Gedanken. Ich möchte auch jetzt verraten, das ist noch nicht offiziell, aber zu den kommenden Texttagen, wir haben nämlich so ein Literaturfestival, da kommt Alice Hasters und das ist eine Autorin, die ein sehr wichtiges Buch in diesem Bereich geschrieben hat und jetzt hat sie ein neues Buch. Noch ein Einwurf aus dem Off. Das erste Buch von Alice Hastes heißt Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. 2019, Karl-Hanser Verlag. Und das neue Buch heißt Identitätskrise, warum Zweifel der Beginn von Neuerfindung ist. Für uns und unsere Gesellschaft. Hanseblau, Berlin, 2023. Beide sehr empfehlenswert. Sie kommt nicht nur mit einer Lesung, sondern auch mit einem Schreibworkshop. Und das wird natürlich auch thematisch sich bestimmt inhaltlich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Es ist nur ein Beispiel, aber wir bieten natürlich viel mehr Sachen auf diesem Bereich, klar.
Aber wichtig, total wichtig, und alles hast du das wirklich top und auch. Also ich habe das neue Buch leider noch nicht gelesen, aber ich freue mich schon drauf, ich werde es auf jeden Fall lesen, weil ja, für alle BPOCs, also für alle Black, Indigenous, Person of Color, so eine Sammelbezeichnung für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ist das Thema Identität eine Riesensache. Und für alle Menschen ohne Migrationsbiografie ist das Thema Identität auch eine riesige Sache. Und diese Identitäten wieder oder diese Identitäten miteinander in Einklang zu bringen, Austausch etc. Also ja, bin gespannt, was das Buch auf jeden Fall.
Ja. Ja, das sind so auch Begriffe tatsächlich, Identität und zum Beispiel der Begriff Heimat. In der aktuellen Ausgabe vom Magazin Nürnberg heute, ausgerechnet eben dem Thema Heimat gewidmet, gibst du ein kurzes Interview und sagst in ein paar kurzen Sätzen, was Heimat für dich bedeutet. Ich persönlich muss bei dem Begriff immer an das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum denken. Dieser Titel versammelt Essays von 14 Autorinnen und Autoren über Alltagsrassismus, eben Diskriminierung und verdeutlichen auch, wie es sich anfühlt, tagtäglich als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Wie ist dein Bezug zu diesem Wort? Jetzt geht es mir wirklich um dieses Wort und deine persönliche Antwort auf die Frage nach Heimat jetzt.
Das ist witzig, weil immer wenn ich Heimat höre, muss ich an Söder denken.
Genau.
Was kein schöner Gedanke ist, definitiv nicht. Also der Begriff an sich ist abschreckend, also wenn man nur dieses Wort hört, weil er einfach schon so oft so gegen Menschen in Migrationsbiografie verwendet wurde. Das ist nicht eure Heimat, das ist unsere Heimat, aber auch, also ja, viele andere Beispiele. Wenn ich mich aber dann von dem emotionalen Löse, was dieses Wort anbelangt und die Bedeutung anschaue, dann ist Heimat oder sollte Heimat eigentlich sein, ja, der Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man sich angenommen fühlt, wo Menschen da sind, die einem eine Familie schenken, können auch Freunde sein, ja, Wohlfühl, Zuhause sein. Zuhause, Heimat ist, glaube ich, auch schon ein bisschen ähnlich. Also ich habe meine Heimat auf jeden Fall in Nürnberg, weil ich dort meine Freunde habe, meine ganzen Freunde, die ich teilweise auch schon seit 32 Jahren habe. Und sehr wichtige, gute Menschen. Und Ghana ist meine Heimat, weil ich mich hier einfach angenommen fühle. Und natürlich habe ich auch Familie hier. Und das ist jetzt nicht so eng, wie ich beispielsweise meine Freundschaften in Ghana habe. Das ist natürlich auch im Laufe der Zeit entwickelt sich sowas natürlich. Und ja, in Ghana ist aber auch noch so ein bisschen die Sprache, auch wenn ich sie nicht gut spreche, ich verstehe sie doch sehr gut. Und allein dieser Sprachklang ist für mich Heimat. Weil meine Mutter es immer besprochen hat. Das Essen, wenn ich das Essen rieche schon allein, wenn ich die Luft rieche, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, ja, ist witzig, wenn ich im Toto sitze, das sind hier so die Beförderungsmittel, die Busse sozusagen, und die Leute miteinander reden oder miteinander lachen, obwohl sie sich gar nicht kennen, das ist dieses Gefühl, was da in mir ausgelöst wird, das ist so ein, ich kann es so ein bisschen Release und so Wohlfühlen. Und das, ja, ich glaube, das macht Heimat aus. Und diese ganzen verschiedenen kleinen Sachen, die sich dann zu diesem Gefühl bilden, dass man sich einfach wohlfühlt.
Aber du sagst Sprache und ich habe ein bisschen recherchiert vor dem Gespräch und gelesen, dass es in Ghana mehrere Sprachen gibt und die Angaben schwanken je nach Quelle von 46 bis mehr als 100. Und Englisch ist zwar die Amtssprache, aber für wenige der Einwohner als Muttersprache. Und daneben auch weitere 9 Sprachen offiziell anerkannt. Also wie kommst du damit zurecht und welche Sprache sprichst du dann, wenn du von die hiesige Sprache sprichst?
Ja, das ist echt so eine Sache. Also meine Mama hat allein 6 Sprachen gesprochen.
Nein, echt?
Ja. Man muss dazu sagen, also ich habe das, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt. Mein Stiefvater, also der Mann, den sie dann geheiratet hat, da hat ihr verboten, mit uns Shi zu reden, also die meistgesprochenste Sprache in Ghana. Da hat ihr das einfach verboten. Also ich als Kleinkind durfte die Sprache nicht sprechen oder sie durfte sie mit uns nicht sprechen, weil er ein Rassist war. Also ja, er hatte andere Probleme auch nicht. Und er ist ein bisschen, ja, wir sind in Deutschland, da wird Deutsch gesprochen. Habe ich auch schon öfter in verschiedenen Behörden gehört. auf jeden Fall durfte sie uns das nicht beibringen oder nicht mit uns sprechen. Aber trotzdem habe ich es aber immer aufgeschnappt, wenn sie mit anderen Leuten gesprochen wird. Und Chi ist so die Sprache in der Region, wo ich auch lebe, die meistgesprochenste Sprache ist. Und dann gibt es natürlich immer für unterschiedliche kleinere Regionen noch Abwandlungen der Sprache, die teilweise eigene Sprachen sind, aber auch eine Vermischung mit Shi. Und genau, das ist so das, was ich kann. Ich würde sagen, 60, 70, 80% verstehe ich. Und mein Papa beispielsweise ist Awe. Das ist so ein Volta Region, so im nordöstlichen Teil von Ghana. Und da verstehe ich gar nichts. Also der spricht auch Shi und Englisch. Aber das ist so, die, wenn ich Chi gelernt habe, dann kommt Arrow drin, dann ist das so. Und dann würde ich gerne Gar lernen. Gar ist auch sehr spannend.
Aber unterscheiden sie sich dann wirklich alle voneinander so stark? Also es ist wirklich getrennte Sprachen, nicht Dialekte.
Getrennte. Also auch, man hört es richtig, das sind komplett unterschiedliche Sprachen. Auch wenn man die Sprache nicht kann.
Ja, wie spannend. Sprache, das ist für mich auch so ein Stichwort. Ja, wenn wir noch mal kurz zu den ganz schwierigen Themen zurückkehren, dann ist Sprache das, was mich auch sehr beschäftigt, da mit den Begriffen. Man kann auch wirklich nette Begriffe erkappern, auch wie eben Heimat eigentlich ein schönes Wort, könnte ein schönes Wort sein. Genauso wie das Wort Remigration, weil eigentlich, wenn man es freiwillig macht, ist es was Schönes, wie du das jetzt erzählst.
Ja.
Und aber Sprache wurde schon längst zum Kampffeld und die einen sagen, es ist ein Kulturkampf, ich lasse mir meine Sprache nicht verbieten. Und die anderen sagen dann aber, es geht nicht um Ideologien und um Verbote, sondern um uns und um unsere Sichtbarkeit oder unsere Würde und Verletzbarkeit. Und dazu fällt mir aber auch ein, dass es Menschen gibt, die tatsächlich verunsichert sind, weil mir geht's wie gesagt nicht um die Rassisten, die absichtlich sagen, ich lasse mir meine Sprache nicht verbieten, ich mache weiter wie gehabt, sondern um Menschen, die jetzt durch diese ganze Diskussionen an Sicherheit verlieren und nichts Falsches sagen wollen und dadurch haben Angst, überhaupt was zu sagen. Was für Empfehlung hast du für diese Menschen?
Ich würde noch mal kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, weil du das sehr, sehr schön gesagt hast mit der Würde. Es hat was mit der Würde der Menschen mit Migrationsbiografie zu tun. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also was für einen Tipp würde ich den Menschen geben? Ich glaube, bevor man anfängt mit dem Tipp, würde ich, glaube ich, gerne nochmal das mit der Würde aufgreifen, was du gesagt hattest. Mhm. Weil wenn wir jetzt eine Person haben mit Migrationsbiografie und eine Person ohne Migrationsbiografie und die Person ohne Migrationsbiografie sagt, hey, ich habe das N-Wort jetzt schon immer gesagt und ich meine das doch gar nicht böse. Das habe ich halt so gelernt und das hat meine Großmutter schon so gesagt, was ist da jetzt so schlimm dran? Und dann sagt die Person ohne Migrationsbiografie, ja schau mal, es geht doch darum, dass das N-Wort eine offensichtliche Beleidigung ist, weil sie jetzt schon seit Jahrhunderten eine Beleidigung für schwarze Menschen ist und das verletzt mich, wenn du das sagst. Und dann sagt die andere Person, ja, aber ich meine das doch gar nicht so. Und dann sagt die andere Person, aber es geht ja nicht darum, was du meinst, sondern das, was bei mir ankommt. Und ich glaube, dieses Verständnis, und das ist das mit der Würde, es geht in dem Fall, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal mich in das Beispiel rein, ich bin die schwarze Person und die andere Person sagt, ja, aber ich meine es doch gar nicht böse und dich als Priscilla mag ich doch, das weißt du doch, ist doch alles in Ordnung und ich habe doch nichts gegen Schwarze und ich bin doch gar nicht rassistisch. Dann sage ich, in dem Moment kann ich dir nicht zustimmen, dass du nicht rassistisch bist, weil wir haben jetzt darüber geredet, dass du meine Würde verletzt, also dass du mich verletzt, bewusst, obwohl du weißt, dass es eigentlich nicht so, nicht ausgesprochen werden sollte. Und du machst es aber trotzdem. Und für mich ist dann immer die Frage, wer gibt wem das Recht? Also so, wer gibt der Person ohne Migrationsbiografie mehr oder wer schreibt der Person ohne Migrationsbiografie mehr Recht zu, die Sachen sagen zu dürfen, als mir als schwarze Person die Sachen fühlen zu dürfen? Aha. Ne, es ist ja ein, du verletzt mich, das ist wie ein Messerhieb. Und dann sagst du aber es ist mir wichtig, dass ich dich natürlich nicht verletze, aber du machst es doch. Aha. Und du machst es bewusst weiter. Und das ist für mich, also da bin ich immer noch so ein bisschen, ich verstehe das mit der Identität, ich verstehe das mit der Unsicherheit, aber ich appelliere wirklich auch in meinen, also ich appelliere nicht in meinen Workshops, und ich glaube, ich mache das ganz gut, das zu erklären oder rüberzubringen, aber dieses, Leute, mein Gefühl, was verletzt wird, im Gegensatz zu deinem, ich will aber unbedingt das sagen müssen, weil ich mich unsicher fühle, also was wirkt da mehr? Mhm.
Ja, aber ich denke, in deine Workshops kommen schon Leute, die diese Stufe schon erreicht haben, weil sonst würden sie sich für die, wenn es freiwillige Workshops sind. Ah ja, auch das nicht so eindeutig.
Nein, nicht eindeutig, weil, also ich sag immer, ich freue mich riesig, weil meine Workshops total erfolgreich waren. Viele zu mir gesagt haben, warum gehst du jetzt kannst du richtig viel Workshop machen, was ist los mit dir, Mädchen? So, ja, ich brauche Pause. Aber es kamen auch Leute in meine Workshops, die einfach, die wussten, okay, ich sollte mal dahin gehen, weil ich habe bestimmt irgendwelche Sachen gelernt, die nicht so cool waren. Und genau, und da sind ganz viele Leute natürlich dabei gewesen, die auch das N-Wort immer noch gesagt, also sogar in meinem Workshop gesagt haben. Ja, also Wahnsinn. Von daher, es geht immer, ja, aber ich bin da auch gar nicht böse und ich bin froh darum, wenn solche Situationen passieren, weil das ist das beste Beispiel, wie man dann damit umgehen kann. Ne? Und das, was ich vorhin gesagt habe mit der Würde und mit der Verletzung, das kann ich dann in dem Workshop eben auch sagen. Und es ist so klar und so verständlich und es gibt tatsächlich wenige Leute, die das nicht verstehen. Und die wenigen Leute, die es nicht verstehen, ja, dann muss ich noch an mir arbeiten, wie ich das noch besser erklären kann oder aufgeben. Vielleicht ist manchmal kurz und weiß verloren.
Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, wenn man ständig auch in der Arbeit mit dem Thema konfrontiert ist, wie du das gemacht hast, dass du das nie ablegen kannst, dass man eines Tages so müde ist, dass man sagt, nee. Weg, nur weg. Was denkst du, wenn du Informatikerin oder Landschaftsarchitektin geworden wärst? Ginge es dir jetzt genauso? Oder hat dich auch diese Arbeit, tolle Arbeit, die du gemacht hast, auch so müde gemacht, dass du gedacht hast, jetzt muss ich weg?
Oh, das wäre so spannend, wenn ich mir an einen Beruf gehe. Was ich jetzt machen, aber das würde ich auch so gerne wissen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich würde gerne eine Situation erzählen. 2018 habe ich noch bei der Stadt Nürnberg gearbeitet, in der Berufsfläche Schule 5, als Sozialpädagogin für die Berufsintegrationsklassen. Und ich hatte eine Klientin, kam aus Äthiopien, war im 8. Monat schwanger. Und ich habe schon davor sie öfter begleitet zu Terminen, wo sie sehr unsicher war, wo sie einfach nicht ihre Bedürfnisse ausdrücken konnte. Und dann stand ein Termin bei der Ausländerbehörde, mittlerweile Amt für Migration und Integration, an zur Duldungsverlängerung. Und das ist ja dieser Spaß, den sich da einige Kommunen erlauben, dass man eben nur für einen Monat die Duldung verlängert, obwohl es gesetzlich so verankert ist, dass es bis zu 3 Monaten sein kann.
Das ich lebte um 3 Jahre lang mit so einer alle 3 Monate verlängerten Duldung. Ich weiß, wie sich das anfühlt.
Ätzend, oder? Ätzend, weißt du? Und dann hast du jetzt noch alle 3 Monate eben. Und diese Frau im 8. Monat schwanger. Ja, wir gehen dorthin und klar, in meinem Fokus war gebärt jetzt bald, ne? Bitte lass die Duldung für diese 3 Monate, wo der gesetzliche Rahmen da ist. Ich habe mit diesem Mann, mit diesem Sachbearbeiter diskutiert und diskutiert. Der hat es nicht gemacht. Ich immer noch, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich Tränen in die Augen eigentlich, weil mich das, also Wut erzeugt manchmal Tränen bei mir, aber er hat das nicht gemacht und ich bin aus diesem Termin rausgegangen, ich habe die Frau verabschiedet, ich bin auf mein Fahrrad, ich habe geheult wie ein Schloss und ich habe geheult, weil ich mir gedacht habe, was, wie kann man so unmenschlich sein und einer Frau im 9. Monat zumuten, dass sie ihre Duldung verlängern geht? Sag mal, geht's noch? Und das ist nur ein kleiner Moment, aber das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja. Also da war ich schon so, ich muss in die positive Integrationsarbeit gehen, weil das hält mein kleines Herz, meine kleine Seele nicht mehr lang aus. Und da habe ich schon 4 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich meine, das machen manche Leute 20, 30 Jahre, ihr ganzes Leben lang. Aber ich darf sagen, aufgrund meiner Sozialisation ist es okay, wenn ich das nicht so lange mache, weil ich schon auch andere Sachen verarbeiten musste. Aber ja, diese Unmenschlichkeit. Und das ist für mich blanker struktureller Rassismus, wie er im Bilderbuch steht. Und das meine ich mit diesen das ist Absurdität, wie man Menschen in einen Käfig packt und das darfst du haben, das darfst du nicht haben. Was soll das? Wie kann man so mit Menschen umgehen? Und das, ja, also ich kann mich jetzt eine Stunde drüber aufregen.
Ja, verstehe ich voll. Dieses Beispiel ist eine Mischung, glaube ich, zwischen strukturellem Rassismus, dass eben diese Strukturen so sind, wie sie sind, und einem wirklich privaten Einzelperson. Weil wenn diese Person, die da an dieser Stelle sitzt, diese Möglichkeit hat, in dem gesetzlichen Rahmen ein bisschen anders zu entscheiden, das würde nicht die Welt bewegen, aber würde ein bisschen das Leben erleichtern und das auch nicht macht, das ist Absicht.
Ja, das ist absolute Absicht.
Und die Leute tun nichts, weil die Leute trauen sich nicht, weil wer möchte Asylverfahren noch gefährden?
Natürlich. Und das ist immer so, das ist dieses Grenzwertige zwischen, ich möchte helfen, aber ich kann meine Situation auch massiv verschlechtern, wenn ich denen versuche zu helfen. Das ist so absurd. Und das ist so eine Sache in dieser sozialen Arbeit. Es macht einen irgendwann müde. Es macht einen irgendwann echt müde. Und es macht mich alles, was wir jetzt besprochen haben, also die letzten Minuten darüber, das macht mich so unendlich traurig. Das glaubst du gar nicht. Also deine Frage, wenn ich einen anderen Job hätte, wie würde ich jetzt dastehen oder wäre ich aufgegangen? Also diese Geschichte mit der Ausländerbehörde damals, das war letztendlich, also ich wusste zwar schon, dass ich nach Ghana gehen werde, aber ich hätte auch sagen können, ich bin ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort, aber ich habe mich entschieden, ganz zu gehen und mir denke, Leute, das, was ihr da treibt, was ihr da macht, mit eurem ganzen guten Wissen, mit unserem eigentlich echt toll aufgestellten sozialen Bereich, wo aber überall alles marode ist, weil zu wenig Geld reingepumpt wird, das geht nicht, kann ich nicht. Und es macht mich so traurig. Und ich will nicht in einer Depression landen, deswegen. Ja. Ich will nicht in Burnout. Und ich war schon kurz vorm Burnout. Und ich habe da keine, ich will das nicht. Und das ist, und es, viele finden das ein bisschen hart, aber ich sage, ich habe super viel Energie. Ich habe super viele tolle Ideen. Ich habe Fähigkeiten, also Netzwerk aufbauen, Events zu veranstalten, Workshops machen. Ich finde mich ziemlich cool in vielen Sachen. Und ich will das aber nicht mehr für ein Land geben, was mich nicht akzeptiert und wo ich mich nicht wohlfühle. Das sehe ich nicht ein. Warum soll ich meine ganze Kraft, die ich im sozialen Bereich aufbringen kann, für Menschen aufbringen, die mich nicht haben wollen? Die mich nicht haben wollen, die andere schwarze Personen oder andere BPOCs nicht haben wollen. Warum? Weißt du, und ich meine, das ist so eine Mischung aus egoistisch. Und aber auch, es hat Selbstschutz. Viel Selbstliebe, genau. Selbstschutz und Selbstliebe zu tun. Absolut. Weil ich arbeite voll gerne. Ich arbeite total gerne im sozialen Bereich. Und ich mache ja wie in Ghana auch weiter. Das ist einfach mein Ding. Ich lieb's und das ist auch gut so. Aber nicht für eine Gesellschaft, die sagt, also wenn du das machst, bist du okay. Wenn du das machst, bist du nicht okay. Nee, sorry.
Ich wollte dich über den Verein noch ein bisschen ausfragen, aber ich glaube, wir lassen das, weil das schon so belastend war inzwischen und ich will jetzt nur noch über schöne Sachen sprechen. Also der Verein ist bestimmt auch schön, aber ich werde verlinken und ich werde mich oder auch unsere Zuhörerinnen anders informieren. Sag mal, was machst du jetzt, weil du jetzt was völlig anderes machst?
Ich habe jetzt ein Empowerment-Projekt gestartet, weil wenn ich es schon nicht schaffe, Geflüchtete in Nürnberg so gut zu integrieren, dass sie sich wohlfühlen, auch nach vielen Jahren nicht, muss ich wohl schauen, dass ich in die Empowerment-Richtung gehe und die Menschen bestärke in dem, was sie tun und was sie können. Und deswegen habe ich ein Schneiderinnen-Projekt hier ins Leben gerufen. Also das heißt, wir versorgen mehrere Probleme. Einerseits kommen ja ganz viele Secondhand-Kleidungen hier unter anderem Ghana an, also wirklich Tonnen, wöchentlich kommen Tonnen aus Europa hier an, im Kantonamental Market. Die kaufen wir ein, natürlich keine Tonnen, sondern immer nur das, was ich mir leisten kann. Und wir verzieren sie mit ghanaischen Stoffen. Wenn ich sage, wir, klar, ich bin diejenige mit der Idee und ich habe das Unternehmen gegründet und ich schreibe auch alles, Trainingskonzept etc. Aber ich habe tolle Schneiderinnen, die das mit mir dann zusammen umsetzen, verzieren die Sachen mit ghanaischen Stoffen und wir verkaufen sie wieder in Deutschland. Und langfristig, in ein paar Monaten, wenn ich genug Einnahmen habe und gut Stiftungen davon überzeugt habe, dann werde ich ein Trainingscenter eröffnen, wo es darum geht, dass Handwerker, also jetzt mal Beispiel Schneiderinnen, können alles, sind super Schneiderinnen, aber verkaufen lediglich hier, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hier haben, die finanziellen Möglichkeiten, verkaufen hier ihre Ware in Ghana. Warum nicht auf dem internationalen Markt? Weil ihnen die Möglichkeiten nicht gegeben werden. Also das heißt, sie bekommen in diesem Trainingscenter Social Media und Marketing, aber auch Strategien, Gesprächsführungsstrategien, Anti-Bias-Trainings. Also wie kann ich mit weißen Personen sprechen, ohne mich irgendwie als schwarze Person klein zu fühlen? Wie kann ich Geschäfte auf Augenhöhe mit weißen Personen gestalten? Und das soll ein 4-monatiges Training werden, wo sie das alles an die Hand bekommen und danach können sie für sich schauen, ob sie selber in die Selbstständigkeit möchten und wir unterstützen sie dabei oder ich unterstütze sie dabei oder ob sie für Kofaya, so heißt das Modelabel, Secondhand Ghanaian German Fashion schneidern möchten. Genau, also diese zwei Wege gibt es. Und langfristig ist tatsächlich die Idee dahinter, das Handwerk ist in Ghana oder in ganz Afrika einfach grandios, wenn man sich die Sachen anschaut, diese Kreativität, diese Liebe zum Detail. Warum nutzen wir das nicht viel mehr in Europa? Warum? Also ich kann mir vorstellen, so viele Menschen würden gerne Tischdecken, Bettwäsche, Kleidung, Bilder, alles Mögliche. Aber
mit Sicherheit, ja.
Woher bekommen? Ja, weil es gibt diesen Markt nicht. Es ist vielleicht auch so gewollt, dass es diesen Markt nicht gibt, aber das würde ich gerne durchbrechen. Also meine nächste politische Richtung, in die ich gehen werde, ist wirklich so Handel, Europa, Afrika. Was läuft da schief? Wie kann es sein, dass ich 500 Euro für ein DHL-Paket zahlen muss von Ghana nach Deutschland? Das ist absurd.
Das ist absurd.
Das ist krass. Also, oder generell, also wie können diese Wege verbessert werden, dass UnternehmerInnen in Afrika dadurch gefördert oder gestärkt werden, ihre Sachen nach Europa zu vermarkten und wie können sie noch mehr Wissen bekommen? Also wie über Social Media verkaufen, alles, was mit Marketing zu tun hat. Das sind alles Sachen, die ich selber jetzt gerade lerne. Ich bin Sozialpädagogin und zwar klar, wie schon Projekte und Businesspläne bzw. Finanzpläne dazu beschrieben, aber auch dieser ganze Social Media Bereich ist neu. Billigschulungen, ich lese viel, ich mache viel, ich probiere mich aus. Also wenn man mal Instagram von Kofaya anschaut, sieht man, ist spielerisch. Aber all das, was ich jetzt lerne, mit in die Ausbildung mit einfließen und wir haben auch noch einen großen Bildungsträger, der beispielsweise mit AC Africa Uganda zusammenarbeitet, der dann auch mit uns zusammenarbeiten kann, um dann bestimmte Themenfelder, die ich nicht gut bedienen kann, Marketing, ich bin keine Expertin, muss ich auch nicht werden, aber für das, was ich brauche, reicht es jetzt gerade, aber genau, ich möchte diese Uni mit an Land ziehen oder denke, dass es sehr sicher klappen wird, die dann bestimmte Bereiche mit schult in diesem Trainingskonzept.
Wow.
Und das ist dann langfristig für alle Handwerke, die Lust haben. Also wo es dann nicht nur um die Schneiderinnen geht, das ist jetzt der Anfang, um es auszuprobieren, um zu sehen, wie es läuft. Und es läuft,
Das klingt alles so toll. Wirklich schön, dass man ein komplett neues Leben anfangen kann. Also neue Konzepte für sich selber auch erfinden kann und absolut neue Geschichten, ja.
Toll, man muss dazu sagen, dass es aber auch, also ich habe die 4 Jahre, wo ich Integrate betrieben habe, ich habe die Projektkoordination ehrenamtlich gemacht. Also ich habe da kein Geld bekommen für die Projektkoordination, klar für die kleinen Projekte, aber ich konnte nichts sparen, weil ich einfach Vollzeit ehrenamtlich gearbeitet habe, plus noch meine Antirassismusarbeit nebenher. Und das beißt mir jetzt schon ein bisschen meinen Hintern, muss ich sagen. Also finanziell bin ich einfach nicht gut aufgestellt. Und ja, also hier kleiner Hinweis aufs Crowdfunding. Next.com, Rise Up Kofaya. Das läuft jetzt noch bis 31. Ich weiß gar nicht, wie das ausgestrahlt wird hier.
In einer Woche. Das schaffen wir noch.
Ja, doch.
Und bis 31.
Wenn ich die 3.650 voll habe und es fehlen nur noch 1.200, dann kann ich so diese ganze Finanzierung auch das nächste halbe Jahr mit neuen Kollektionen aufstellen. Also das neue Leben hat schon auch immer seine finanziellen Probleme.
Wenn du nicht
finanziell gut aufgestellt bist, ich bin jetzt kein Kind, was geerbt hat oder irgendwas, dann das heißt es hasseln, 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 hasseln.
Wir verlinken auf jeden Fall mal schauen. Ja, wir haben auch eine passende, also zu dem Thema Textilien zumindest, eine passende, interessante Folge über Textilrevolution aus Franken im Gepäck. Es ist nämlich ein Team von turns.de. Sie verarbeiten aus Alttextilien Garn und letztendlich wieder auch neue Textilien, also der gleiche Gedanke, basierend auch darauf, dass man so viele Textilien überproduziert oder es gibt so viele Altkleider, die einfach keine Verwendung und die werden als Müllberge irgendwo zum Teil in Afrika landen.
Ja, hinseportiert, ja. Und ja. In Nürnberg gibt es auch Gentle-Maschinen. Sind in der Königstraße da und sich auch ein sehr, sehr cooler Laden, wo man beispielsweise seine Sachen tauschen kann. Also wenn man unbedingt was haben möchte und unbedingt sein Dopamin anfeuern möchte, kann man zumindest auch dorthin gehen und tauschen, aber auch kaufen. Und unsere Profango-Mode beispielsweise kann man dort auch kaufen. Also es sind ein paar ausgewählte Pieces gibt es dort, die man dann auch anbieten kann.
Toll. Wir haben eine Rubrik im Podcast zum Schluss jetzt schon, in der wir nach glückliche Augenblicke fragen.
Glücksmomente.
Oh, es ist mir nicht so einfach. Also zuerst fällt mir natürlich ein, da habe ich mich gar nicht so glücklich gefühlt, als ich 2016 in Ghana war und zurück musste, hatte ich mega viel Stress am Flughafen und mir ging es richtig schlecht. Auch so dieses, ich muss jetzt gehen, ist auch richtig furchtbar. Aber letztendlich war das ein Glücksmoment, weil ich da entschieden habe, okay, gut, ich komme wieder und dann länger oder für immer.
Okay.
Ja. Und dann wahrscheinlich, ach, das ist echt schwierig, weil es kommen eine Familie, Freunde in den Kopf. Aber es gibt keine so speziellen Momente, sondern es ist einfach so, dass ich meine tollen Freunde, meine Familie, meine Schwester habe. Das ist wohl der größte Glücksmoment oder jeden Tag Glücksmoment, wo ich super dankbar bin einfach dafür, dass ich allein nach Ghana gekommen bin und mich trotzdem so massiv verbunden fühle mit all meinen Menschen in Nürnberg und München. Das ist richtig Glück und dann wahrscheinlich der letzte Glücksmoment wäre so im April letzten Jahres, vorletzten Jahres, 2022, war ich in Ghana und ich war in Wutrefs, mein Lieblingsort eigentlich in Ghana, in einer Stromausfall, ein super krasses Gewitter. Wir waren im Zimmer gesessen und ja, habe ich nichts gemacht und dann irgendwie kam mir die Idee mit Kofaya, also mit diesem Modelabel. Klar waren schon andere Ideen so davor da, aber es war so, das hat sich dann in diesem Moment so verfestigt und es war so, wow, okay, jetzt weiß ich auch, was ich hier machen kann.
Super. Ja. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und schöne Grüße nach Ghana. Und ich hoffe, wir treffen uns mal live. Wahrscheinlich in Nürnberg, also in Ghana bestimmt nicht, aber ich hoffe. Dankeschön. Also,
Dankeschön. Und ja, danke für das tolle Gespräch.
Ciao.
Tschüss.